Kotman-Mitarbeiter machen eigentlich 5 Core-Values aus und unsere Mission. Unsere Mission ist, wir revolutionieren Beton. Daran wollen wir uns messen lassen, daran messen wir die Mitarbeiter und daran richten wir auch unser Handeln aus.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und heute freue ich mich, dass nicht nur Dr. Jörg Schwall bei mir sitzt und mit mir durch die Folge führt. Hallo Jörg.
Hallo Jessie.
Sondern wir auch einen total spannenden und super sympathischen Gast haben. Einer, der sich selbst in seinem Post oder in einem seiner Posts als rastloser, kontrollierender Perfektionist beschrieben hat. Aber dazu gleich mehr. Er ist Geschäftsführer von Kortmann Beton, einem mittelständischen Familienunternehmen mit einer ganz klaren Mission, die Energiewende, und zwar mit Beton. Wir sprechen mit ihm über Mut, über Fehler, über die stille Revolution im Mittelstand und vor allem auch, wer diese Kortmänner überhaupt sind. Herzlich willkommen, Julian Krümpel.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind, freut mich.
Gerne.
Herr Krümpel, wie entspannt eigentlich so ein rastloser Perfektionist im Urlaub?
Es gibt nur sehr wenige Momente, in denen ich wirklich entspannen kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine Tätigkeit, bei der ich sehr entspanne, und das ist Skifahren. Als ich beim letzten Mal getrackt habe, dass ich da durchschnittlich 70 km/h drauf habe, dann wusste ich auch, warum ich entspannen kann, denn bei 70 km/h auf Skiern hat man nicht so viele andere Gedanken, außer zu überleben.
Das heißt, das ist gar nicht so sehr selbstkritisch, sondern Sie würden sich wirklich so beschreiben, ja?
Also, Sie beziehen sich da ja auf einen Post auf LinkedIn. Da war es selbstkritisch, weil diese Art, die ich habe, meine Mitarbeiter natürlich stressen kann, ja, wenn der Chef rastlos ist und immer weiter will und immer mehr will. Von daher, ja, es ist Selbstkritik, aber ich komme ja nicht aus meiner Haut raus und von daher lebe ich damit.
Aber da können wir auch nochmal drauf eingehen. Ich habe ja auch gelesen in einem Ihrer Posts, dass Sie unter anderem ja mit dem Team auch schon mal im Piemont waren, glaube ich, und gelernt haben, wie man auf sein Bauchgefühl hört. Hat es was gebracht?
Es hat was gebracht und einen unserer Abteilungsleiter musste ich da halb an den Haaren zuschleifen. Ich habe ihn da angemeldet für diese Selbstfindungsreise im Piemont und er hat mir 2 Tage vorher gesagt, Julian, ich schaffe das nicht, ich habe zu viele Termine, ich muss das absagen. Ich habe gesagt, hey, keine Chance, du kommst mit, ist jetzt per Order de Mufti so vorgegeben. Und am Ende der Reise, und der Gute ist 58, also ich würde sagen, der ist schon sehr gefestigt in seiner Persönlichkeit, hat er gesagt, Julian, das war die beste Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen.
Wow. Und Ihnen auch?
Ja, mir auch. Ich habe da auch einiges über mich gelernt.
Wow, jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin im Thema, ne? Aber vielleicht nochmal ein Schrittchen zurück und von vorne, so wie bei Monopoly. Sie kommen ursprünglich aus der Finanzwelt und waren Banker. Ich würde sagen, Sie sind ein typischer Career Changer, denn was bringt einen von der Bank in den Beton?
Ja, spannende Frage. Wir sitzen ja jetzt hier bei einem Headhunter und ich habe von Headhuntern gelernt, dass es die Career Changer gar nicht so oft gibt und alle im Mittelstand immer die Branchenerfahrung suchen, ja, und deswegen nur innerhalb der Player in der einzelnen Branche gewechselt wird. Ich bin, würde ich sagen, die Antithese dafür. Und ich würde auch sagen, ich bin einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland, der Banker ist und Betontechnologe zugleich. Das schließt sich nämlich eigentlich aus. Wie kam das? Ich habe vor vielen Jahren, ungefähr vor 20 Jahren, den Inhaber von Kortmann Beton kennengelernt, Henning Kortmann, weil er mit meiner kleinen Schwester zusammen war. Und so sind wir uns begegnet und irgendwann, wenn er meine kleine Schwester besucht hat, saßen wir beide dann viel mehr auf dem Sofa und haben nur noch über sein Unternehmen philosophiert. Und damals war ich schon in der Bank und ja, irgendwann hat er mir dann ein Jobangebot gemacht und hat gesagt, hey, ich übernehme jetzt das Ruder von meinem Vater, ich bin die 3. Generation, ich brauche irgendjemand als Partner, als Sparringspartner und möchte das gerne als Team machen. Und so bin ich zu Kortmann gewechselt und habe es keinen Tag bereut. Und der Wechsel ist jetzt 11 Jahre her.
Prima. Ja, manchmal ist es einfach eine Fügung, dann muss das so sein. Wenn Sie an die Zeit denken, als Sie bei Kortmann gestartet haben, welche Herausforderungen hatten Sie da und was hat Sie da auch überrascht?
Also ich hatte eine Menge Herausforderungen und ich würde sagen, auch das Unternehmen und vor allen Dingen, was ist das Unternehmen? Das lebt von den Mitarbeitern. Auch die hatten eine Menge Herausforderungen, eigentlich alle Stakeholder von Kortmann. Warum Ein Generationswechsel im Mittelstand ist eine Herausforderung per se. Denn bei uns hat die zweite Generation ja dann auf die dritte Generation übergeben. Und natürlich muss es so sein, dass die dritte Generation sich dann auch abnabelt und Dinge anders macht. Was aber nicht heißt, dass das, was die zweite Generation gemacht hat, Mist war, sondern dass man einfach sich weiterentwickeln muss. Und das führt automatisch zu Spannungen zwischen den Generationen. Ich glaube, wir haben das sehr gut und sehr friedlich und freundschaftlich hinbekommen. Aber es führt natürlich auch zu Spannungen in den Mitarbeitern. Denn ein Mitarbeiter, der 25 Jahre unter dem Senior gearbeitet hat und dann soll er auf einmal mit einem 25-jährigen Junior sprechen, der muss sich schon ganz schön umstellen. Und das war für das Team eine große Herausforderung. Ich glaube, die haben wir gut gemeistert. Wir konnten seitdem die Umsätze und Gewinne stetig steigern. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir einen Teil des Teams auf diesem Weg verloren haben. Ja, wir haben miteinander gekämpft und füreinander gekämpft, aber manchmal habe ich in den letzten Jahren gelernt, muss man auch sagen, hey, wenn das nicht dein Weg ist und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, dann musst du wohin gehen, wo dein Weg halt beschritten wird.
Das wäre auch meine Anschlussfrage sozusagen gewesen, jetzt an, auf die Antwort hin, weil ich das sehr oft beobachte in Unternehmen, die eine Transformation durchführen. Ja, sei es ein Generationenwechsel oder eine Konsolidierung von Firmen, die dann einen Standard verfolgen, dass dann eben ja, Mitarbeiter auch nicht mehr zufrieden sind und sich eine neue Perspektive führen. Ich verstehe, bei Ihnen war das eher ein Gewinn als statt ein Verlust, ja?
Ich bin sicher, dass das ein Gewinn war und das kann man an den Zahlen auch ablesen. Das war aber trotzdem eine schwierige Reise, weil das natürlich emotional belastend ist. Ich habe auf dieser Reise für mich aber auch gelernt, nicht mehr zu sagen, wir sind ein Familienunternehmen und wir sind eine Familie, denn bei einer Familie impliziert man, hey, in der Familie, da trennt man sich nicht und da kann man nicht mal irgendwas austauschen. Ja, das ist irgendwie auf Gedeih und Verderb fürs Leben zusammen, was in der Familie ja auch gut ist. Ich definiere bei uns unser Unternehmen eher als Team. Ja, und so habe ich das einigen Mitarbeitern auch erklärt. Wir sind ein Team und wir sind jetzt in der Niedersachsenliga und wir wollen aber nächstes Jahr in die Bundesliga und dann wollen wir in die Champions League und dann die Champions League gewinnen. Ja. Und es ist ganz normal in einem Fußballteam, dass wenn ich einen Torwart habe, der in der Niedersachsenliga gut ist, ist der vielleicht nicht mehr der Beste in der Champions League. Ja? Oder die Spielweise hat sich verändert über die Jahre und deswegen ist der Torwart, den wir früher hatten und der früher auch richtig gut war und zum Erfolg beigetragen hat, vielleicht irgendwann nicht mehr der Richtige.
Das heißt aber, es war für Sie persönlich auch ein Prozess, auch ein schmerzhafter Prozess, ja auch loszulassen dann sozusagen, oder?
Ja, durchaus. Ich würde sagen, wir können schon unterscheiden zwischen ich mag den Mitarbeiter oder der Mitarbeiter mag uns als Chefs und wie gut sind wir als Chefs, wie gut performen wir als Unternehmen für denjenigen und wie gut performt er für uns. Und das muss nicht immer einheitlich sein. Also es kann gut sein, dass ich bei der Weihnachtsfeier mit einem Mitarbeiter ganz viel Spaß habe, aber trotzdem habe ich eine Woche vorher ein kritisches Feedbackgespräch mit ihm geführt.
Das ist ja so schön bei Ihnen, da habe ich ja auch, ich glaube, einen Post unter anderem gelesen. Sie haben ja auch diese Fuck-Off-Days, wo auch jeder mal sagen kann, was mal richtig beschissen gelaufen ist, wenn wir es mal so deutlich sagen wollen. Das gehört ja auch dazu.
Korrekt, wobei ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass ich über einen Prozess oder einen Kollegen negativ spreche, sondern ich soll sagen, was ist mein Anteil. Ja? Bestes Beispiel, wir haben mit einem Maschinenbauer vor einigen Jahren eine Verhandlung gehabt, wir haben dem seine Maschinen zurückgegeben, weil wir nicht zufrieden waren mit der Performance der Maschinen. Und da gab es eine sehr komplexe Vereinbarung über zig Seiten, juristisch aufgesetzt, welche Zahlungen er uns dafür tätigen muss im Nachhinein und wir mussten da eine Pflicht einhalten. Bis zum 31.03. mussten wir noch eine Kiste mit Maschinenteilen verschicken. Das hat ein Mitarbeiter von uns nicht getan, der hat das vergessen und ich habe darüber dann berichtet, aber ich habe nicht gesagt, hey, der Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht, sondern der Fehler war, dass ich es nicht kontrolliert habe, weil ich wusste, da hing ein großer Geldbetrag dran, ich habe es nicht kontrolliert und ich habe dem Mitarbeiter nicht erklärt, warum das so wichtig ist. Weil wenn ich ihm das Warum erkläre, dann vergisst er es auch nicht, weil er die Mission dahinter versteht. Und über sowas habe ich dann in unserem Meeting berichtet und gesagt, was ist mein Anteil und was lernen wir daraus?
Ich finde das eh ganz spannend, auch wenn man bei Ihnen mal reinliest, dass Sie auch selber oft zugeben oder sagen, wenn was bei Ihnen nicht gut gelaufen ist. Das wird ja auch so offen kommuniziert. Diese offene Fehlerkultur, das ist unglaublich wichtig, oder?
Genau, sehen wir so. wir haben das noch nicht in allen Dimensionen bei uns geschafft. Es gibt immer noch Mitarbeiter, die sich nicht trauen, Fehler zuzugeben und dazu zu stehen. Ich glaube aber auch, das ist menschlich, weil die natürlich nicht einschätzen können, hey, was passiert dann? Ja, aber wir sagen, du kannst jeden Fehler einmal machen. Wichtig ist nur, dass du den gleichen Fehler nicht zwei- oder dreimal machst. Und so versuchen wir das als Geschäftsführer vorzuleben und zu zeigen, wir können uns auch verletzlich zeigen und können Schwäche zeigen. Denn es ist ja absolut klar, jeder macht Fehler bei der Arbeit. Es ist nur die Frage, stehe ich dazu oder stehe ich nicht dazu? Habe ich die Eier, mich das zu trauen und mich so zu offenbaren oder nicht?
Sag mal, diese Übung ist ja auch eng verknüpft mit einer Feedback-Kultur, wo man ja analysiert, was waren die Fehler und dann auch zerlegt sozusagen, aber auch gleichzeitig eine Lösung sucht. Trainieren Sie Ihre Leute denn darin, wie man das macht?
Also wir trainieren das mit dieser Fuck-up-Runde, die wir machen, die wir aber nur in dem Abteilungsleiterkreis machen. Ein guter Abteilungsleiter macht es dann auch mit seinen Mitarbeitern, das kontrolliere ich aber nicht und das wird auch nicht überall so sein. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es gibt aber ansonsten keine festgelegten Trainings, Coachings oder so dazu.
Das Thema People-Projekt, das haben Sie ja vor rund 4 Jahren eingeführt. Was war denn genau der Anstoß und wie sieht das Ganze eigentlich aus?
Also der Anstoß war, dass wir irgendwann festgestellt haben, es ist eigentlich egal, was die Person macht. Wir brauchen aber die richtige Person. Ja, und es ist auch egal, wen ich mir angucke. Irgendein Hidden Talent hat jeder. Ich muss die Person nur dann an die richtige Stelle setzen und halt eine Person haben, die so ein Talent hat, was wir nutzen können für uns im Team. Und wir haben geschaut, wie können wir diese Talente einerseits weiter aus den Menschen herausbekommen, aus unseren Mitarbeitern, und wie können wir noch mehr Talente anziehen und wie können wir klarer sein in unserer Kommunikation. Und da haben wir dann ein Projekt auf die Beine gestellt und das so ausgearbeitet.
Hat das viel Mut gebraucht, das in einem Familienunternehmen anzustoßen?
Ehrlich gesagt, null. Wir saßen da schon sehr fest im Sattel. Da war der Generationswechsel schon lange durch. Wir haben eine tolle Führungsmannschaft, wir haben generell eine tolle Quad-Mannschaft. Und da gab es auch wenig Kritik zu diesem Projekt. Also intern war das, würde ich sagen, sehr fein.
So, meine Nachfrage, Sie kriegen ja auch unglaublich viele Bewerbungen. Ist das also?
Ja, ist korrekt.
Es läuft gut.
Ja, korrekt. Wir sind in einer sehr verstaubten Branche, die nicht so sexy ist, würde ich sagen. Niemand sagt, wenn er aus der Grundschule heraus ist, geil, ich will mal in einem Betonwerk arbeiten. Das hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Und Korkmann als einer der größten Arbeitgeber der Region war auch nicht wirklich bekannt in unserer Region. Und dazu sind wir noch in einer ländlichen Region, also Schüttorf. Und der Standort von unserem Headquarter hat 15.000 Einwohner. Da kann man nicht so viel sourcen. Und die nächstgrößere Stadt ist 40 Kilometer entfernt, das ist Osnabrück. Und auch das ist keine wirkliche Metropole. Also was mussten wir tun? Wir mussten eine Arbeitgebermarke werden und wir mussten irgendwie sexy werden, trotz dieses klobigen, staubigen Baustoffsbetons. Und deswegen haben wir dieses Projekt gestartet.
Prima. Das führt mich natürlich jetzt direkt zu der Frage, verstaubt als Stichwort. Ich weiß ja, dass der Mittelstand sehr oft Mitarbeiter hat, die schon lange dabei sind. Das prägt ja auch den Mittelstand. Das hat ja durchaus sein Gutes. Wir wissen aber auch, dass oft die lang Gedienten mit Veränderungen so ihre Schwierigkeiten haben. Den Pfad zu verlassen ist oft das Problem. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie die Leute abgeholt? Wie haben Sie denn auf diese Reise mitgenommen?
Also zum einen bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass das kein Altersthema ist. Unsere mit Abstand besten Mitarbeiter, das sind 2 Leute und die sind beide 58. Ja? Also die können sich noch gar nicht vorstellen, wann irgendwann die Rente ansteht. Und die ticken im Kopf so frisch wie ein 25-Jähriger, haben aber die Erfahrung von doppelt so vielen Betriebsjahren auf dem Buckel. Und davon profitieren wir wahnsinnig. Und ich kann sagen, ich werde Angst und Bange, wenn ich überlege, was passiert in der deutschen Wirtschaft, wenn die Boomer alle mal in Rente gehen. Ja, also ich habe mal ein Foto gemacht von so einer typischen Butterbrotdose aus den 80er-Jahren, womit ja viele 50-, 60-Jährige zur Arbeit kommen, und wollte das auf LinkedIn posten, um zu sagen, hey, die Wirtschaft von Deutschland wird von Typen, die daraus essen, am Leben gehalten. Das haben die Leute manchmal nicht mehr auf dem Schirm. Trotzdem haben wir natürlich eine gute Kombination aus jungen Wilden, die wir irgendwann ausgebildet haben und die mittlerweile aus der Ausbildung raus sind, und aus jungen, älteren, erfahrenen Hasen. Und es gab den Fall, dass wir ältere oder altgediente Mitarbeiter nicht mitnehmen konnten auf dem Weg, weil das war ja Ihre Ursprungsfrage. Den Fall gab es aber ehrlich gesagt selten. das lag auch weniger am Alter, sondern das lag eher daran, wie bin ich bereit, einen Weg mitzugehen und wie flexibel bin ich. Und auch glaube ich an den Weg. Es gab bestimmt auch Mitarbeiter, die sich irgendwann auf diesem Weg von uns verabschiedet haben, weil die gesagt haben, das wird nicht erfolgreich. Wir hatten auch Kunden, die gesagt haben, Jungs, das, was ihr da macht, das geht schief und ich bin damit unzufrieden und ich kaufe in Zukunft woanders.
Also bei so einer Reise verändert sich natürlich auch einiges im Unternehmen, hat ja auch Einfluss auf die Unternehmenswerte. Woran macht man das heute fest? Wie spüren die Mitarbeiter den Wandel durch dieses Projekt?
Die spüren auf jeden Fall, dass wir anders miteinander kommunizieren, dass die Wege kürzer sind, dass wir schneller kommunizieren. Und wir sprechen ja bestimmt später auch noch über unsere Core Values, die wir definiert haben. Also das Thema, wie tickt ein Quadmann? Was macht einen Quadmann-Mitarbeiter aus? Und wir messen die Mitarbeiter an diesen Core Values und wir sprechen auch über diese Core Values. Also wenn ein Mitarbeiter etwas macht, was ich kritisieren würde, einer unserer Core Values ist zum Beispiel furchtlos. Der besagt im Wesentlichen, hey, du sollst nicht wie im Konzern bei allem um eine Genehmigung fragen, sondern du sollst einfach mal machen, ja, und im Zweifelsfall entschuldigst du dich halt, wenn du es verkackt hast. Aber wir wollen einfach machen und dadurch schnell werden. Und in einem Beispiel, wenn ein Mitarbeiter etwas tut, was nicht furchtlos ist, nehmen wir mal das Beispiel, er fragt mich, ob er Klopapier bestellen darf für 600 Euro, dann würde ich sagen, wie siehst du das? Befrag doch mal die Core Values. Also brauchst du eine Antwort von mir? Was könnten die Core Values dir dabei sagen? Und meistens nach ein, zwei Minuten sagt er dann, oh ja, furchtlos. Ich soll nicht nach einer Genehmigung fragen. Und dann sage ich, okay, dann dreh wieder um und bestell.
Voll spannend.
Also so spüren die Mitarbeiter das.
Ja, erzählen Sie mal. Also furchtlos ist einer der Punkte. Was macht denn ein Quadmann-Mitarbeiter noch aus?
Also Quadmann-Mitarbeiter machen eigentlich 5 Core Values aus und unsere Mission. Unsere Mission ist, wir revolutionieren Beton. Daran wollen wir uns messen lassen, daran messen wir die Mitarbeiter und daran richten wir auch unser Handeln aus. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter oder ein Kunde ein Produkt vorschlägt, was einfach nur eine Abwandlung von einem bestehenden Produkt ist, was für den Straßenbau ist, was keinerlei Innovation darstellt, dann sagen wir, hey, dieses Produkt führen wir nicht ein, weil es hat gar nichts mit Revolutionieren von Beton zu tun. Wenn er aber sagt, okay, als Beispiel, wir produzieren dieses Produkt aus einem Beton, der keinen Zement enthält und dadurch CO2 spart, dann sagen wir, das ist spannend, lass uns da einen Deep Dive machen. Das ist Punkt 1. Und dann haben wir 5 Core Values definiert und da auf einer Reise zusammen aufgebaut. Die sind in Kurzform Revoluzzer, furchtlos, Herzblut, Stay Hungry und Straßenschlau. Mit Straßenschlau kann man manchmal in Deutschland nicht so viel anfangen. Man kann auch sagen Bauernschlau oder früher hat man Querdenker gesagt, das geht seit Corona nicht mehr. Also jemand, der ein bisschen um die Ecke denkt und sich nicht abzocken lässt und überlegt, hey, wie können wir denn einen guten Deal für uns rausholen?
Aber Sie wollen auch Revoluzzer im Unternehmen haben.
Ja.
Was müssen die denn machen, um einen Preis zu gewinnen? Sie zeichnen die Kollegen und Kolleginnen ja auch aus.
Genau. Die müssen definitiv revolutionäre Dinge tun und das kann im ganz Kleinen sein, als Beispiel, wenn ein Mitarbeiter, der unsere Fertigteile befüllt in der Spätschicht, wenn der sieht, hey, der Beton fällt da immer schräg rein, ich erfinde jetzt ein Nivellierungssystem für die Form, damit die Form gerade steht und der Beton besser befüllt wird. Das ist vielleicht eine 10-Minuten-Idee, die uns aber jeden Tag Zeit und Geld spart und die zeigt, der macht nicht einfach etwas, ohne darüber nachzudenken, sondern er will das System weiterentwickeln und verbessern. Und genau das brauchen wir. Und wenn ich jetzt ein hochtrabendes Beispiel bringe, unser Laborant hat gemeinsam mit seinen Kollegen ein System entwickelt, einen Beton, wo gar kein Zement mehr drin ist, der aber härter wird als ursprünglicher Beton und trotzdem keinen CO2-Footprint mehr hat. Das ist dann das Top-Beispiel für eine revolutionäre Idee.
Ja, da kommen wir auch nochmal speziell drauf zu sprechen. Wahrscheinlich dieses Vorleben, oder? Das ist das Wichtige, dass so eine Mission nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich im Alltag integriert wird. Das ist ja entscheidend. Das war auch ein Prozess, dass die Mitarbeiter gesagt haben oder sich auch getraut haben, ach, ich kann das jetzt machen und dann kriege ich sogar, werde ich dafür ausgezeichnet. Wie cool ist das denn, dass einmal im Monat jemand wirklich auf so ein Podest gehoben wird? Auch derjenige, der vielleicht dann draußen arbeitet auf dem Bau und nie gedacht hätte, dass das mal passiert. Das ist ja irgendwie das Schöne, ne?
Ja, das ist definitiv ein Prozess. Und gerade das Beispiel derjenige in der Produktion ist ein sehr schönes Beispiel, denn die räumen öfter den Core Value Pokal ab. Und das bringt die Jungs in die Sichtbarkeit und ich würde sagen, da gibt es auch viele Mitarbeiter, die sonst nicht so sichtbar sind und die vielleicht sagen, hey, ich bin ja nur der Produktionsmitarbeiter, ich bin gar nicht so wichtig wie jemand in der Verwaltung, in deren Denke. Und ich glaube, so bringen wir die in die Sichtbarkeit und zeigen, was die tun. Denn wenn wir die Jungs in der Produktion nicht hätten, könnten wir auch keine Produkte verkaufen. Und dann wäre all das, was wir tun, nichts wert. Und da gibt es schon große Freude, wenn dieser Core-Value-Wanderpokal einmal im Monat für die ganzen 4 Wochen da in der Halle steht. Und da kriegt der Mitarbeiter, der den abgestaubt hat, auch wirklich sehr anerkennende Worte von seinen Kollegen.
Ja, nochmal eine Rückfrage, dann gleich, Jörg, machst du wieder. Es gab auch einen Post von einem Mitarbeiter, ich habe den Namen jetzt aber gerade nicht parat, der gepostet hat, wie er, weil die Kollegen krank waren, von seinem Schreibtisch dann irgendwie auf die Baustelle gegangen ist oder in die Produktion gegangen ist und mitgeholfen hat. Und das wurde ja auch groß gefeiert.
Ja. Ja, korrekt, genau. Wir mussten etwas noch über Weihnachten fertig produzieren, weil es da einen Auftrag gab, der im neuen Jahr abgeholt werden sollte. Und wir hatten Krankheitszeiten und einen hohen Auftragsbestand. Und dann habe ich in der Verwaltung gefragt, hey, wer könnte über die Feiertage, über Weihnachten noch in der Produktion aushelfen? Und da haben sich mehrere Mitarbeiter gefunden. Und der eine, von dem Sie sprechen, ist ein ganz junger Mitarbeiter, der auch früher in einem anderen Betrieb in der Produktion war, hat gesagt, hey, ich bin handwerklich begabt, ich kann die ganzen Feiertage da rocken.
Also mit dem Pokal, das finde ich schon mal spannend, weil das ist ja eine Art Ritual dann auch. Ja. Und wer sich so ein bisschen mit Motivationspsychologie auseinandersetzt, ich zum Beispiel, der weiß, dass diese Rituale ganz wichtig sind, insbesondere bei der Teambildung. Also es gibt kein Team, nur weil man mal eine Kaffeefahrt macht oder so etwas, sondern es gibt nur ein Team, wenn man gemeinsam und regelmäßig an einer gemeinsamen Aufgabe arbeitet. Ja. Und darum sind die Rituale so wichtig. Gibt es noch mehr davon, um die Kortmann-Values so am Kochen zu halten?
Ja, gibt es definitiv. Und also ich würde Ihnen absolut beipflichten. Ich glaube, für ein Team braucht es irgendwann Vertrauen und vor allen Dingen brauche ich Aufgaben. Wenn ich mit einer Gruppe Menschen nur auf dem Sofa liege, dann bildet sich kein Team. Ich brauche Aufgaben und Herausforderungen und ich muss irgendwie Kriege gemeinsam gewinnen. Und dann bildet sich ein Team, dann weiß ich, ich kann aufeinander vertrauen. Was gibt es für Rituale? Das war natürlich ein langer Weg, weil nur, wie es jetzt Mercedes-Benz machen würde, wir haben in der Marketingabteilung 5 Core-Values definiert und die hängen jetzt hier und die stehen auf der Homepage, lebt danach. Das klappt auf keinen Fall. Was haben wir getan? Wir haben, also die Core-Values, erstmal haben wir die ja mit einem ganzen Team erarbeitet und als die feststanden, haben wir ein Sommerfest gefeiert, das einmal im Jahr stattfindet und da hat jeder Mitarbeiter eine Core-Value-Münze überreicht bekommen aus echtem Silber, wo die Core-Values eingraviert waren, wo eine Nummer eingraviert war, also jeder Mitarbeiter hatte dann auch eine Nummer. Unser Senior-Chef hat natürlich die Nummer 1 bekommen und jeder Mitarbeiter hat diese Münze auf der Bühne überreicht bekommen mit einer kurzen Erklärung, hey, warum ist das uns wichtig und wie wollen wir danach in Zukunft handeln? Dann gibt es diesen Core-Value-Pokal, von dem wir schon gesprochen haben. Es gibt regelmäßige Feedback-Gespräche. Also auch wenn wir etwas positiv aussprechen, dann verbinden wir das mit dem Core-Value. Es gibt ja den Core-Value-Herzblut, der so ein bisschen Teamzusammenhalt und Motivation darstellt. Und wenn ein Mitarbeiter als Beispiel lange gearbeitet hat, weil ein Projekt fertig werden musste, dann sage ich nicht, hey super, dass du lange gearbeitet hast, sondern ich sage, hey super, du hast letzte Woche richtig Herzblut gezeigt. Das macht mich stolz. Und so verbinden wir das. Und das klappt auch sehr gut. Also die Mitarbeiter kennen die Core Values. Jeder Mitarbeiter bei uns kennt unsere Mission. Wir revolutionieren Beton. Und so spielen wir diese Themen.
Lange arbeiten, da würde ich gerne doch nochmal auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie haben ja unter anderem, Sie merken schon, ich habe die ganzen LinkedIn-Posts durchgelesen und studiert. Das war sehr spannend.
Sie haben einen Wissensvorteil.
Aber wirklich. Sie schreiben unter anderem über Ihre Arbeitsweise 10 bis 12 Stunden täglich, auch gerne samstags. Und gleichzeitig haben Sie dann aber auch geschrieben, wann es dann mal zu viel ist und was das macht. Ich glaube, Augenzittern oder dass es für den Körper dann einfach zu viel ist. Wie wichtig ist es als Führungskraft, so offen mit diesen Belastungen, mit Grenzen umzugehen?
Also erstmal glaube ich, dass fast jeder Geschäftsführer so viel arbeitet, dass ich wollte mich mit dem Post nicht irgendwie besonders hervorstellen und ich mache das auch gerne. Ich tue das ja nicht, weil mich jemand anschreit, um es zu tun, sondern weil ich meinen Job liebe, weil ich unser Team liebe und weil ich diese Mission eben fühle. Ja, und weil ich mich dann öfter hinterfrage, hey, sitzt du jetzt vor Netflix oder klappst du den PC auf und arbeitest an einem spannenden Kortmann-Projekt und meistens entscheide ich mich für Zweiteres. Trotzdem ist es natürlich so, dass auch jeder mal eine Pause braucht. Jeder braucht eine Pause körperlich und jeder braucht auch eine Pause psychologisch. Da ist das Skibeispiel dann ganz gut, was mich dann runterholt. Und ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt, dass der Körper und die Psyche auch nicht unendlich Power hat. und dass man sich mal eine Auszeit nehmen muss. Und das ist mir auch sehr wichtig bei unseren Mitarbeitern. Also ich möchte nicht, dass unsere Mitarbeiter sich irgendwie überfordern, denn wir haben viel mehr Spaß daran, wenn wir gemeinsam einen Marathon laufen können, als wenn wir nur sprinten und dann total ausgepowert sind.
Ja. Und Odin ist wahrscheinlich auch, war das der Name?
Ja.
Des Hundes? Ja, ne? Ist auch wahrscheinlich auch ein guter Ausgleich.
Odin ist ein guter Ausgleich, denn der ist jeden Tag mit im Büro und meistens liegt er auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt und schnarcht im Büro. Das heißt, der zeigt einem, dass man auch bei der Arbeit mal kurz entspannen kann.
Ich finde aber auch Hundeschnarchen ist das einzige Schnarchen, was wirklich angenehm und entspannend ist. Das habe ich immer sehr geliebt. Nochmal auf das Team zu sprechen. Sie haben gesagt, die jungen Wilden und erfahrenen Hasen, die da zusammenarbeiten. Gibt es da irgendwie noch so ein Problem, dass man darauf achten muss, beide Generationen oder alle Generationen mitzunehmen? Oder läuft das jetzt mittlerweile einfach so?
Ich würde sagen, das läuft so und das läuft auch sehr gut. Und die Teams arbeiten auch sehr gut zusammen. Bestes Beispiel ist, wir haben einen Projektingenieur, der ist 60, ganz, ganz erfahrener Hase aus der Betonbranche. Und wir haben jetzt eine junge Laborantin eingestellt. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie alt sie ist. Ich schätze jetzt mal vorsichtig 23, gerade mit dem Studium an der RWTH Aachen fertig. Und die beiden besichtigen jetzt andere Betonwerke, die ich aus unserem Netzwerk aktiviere, damit die noch einen breiteren Horizont kriegen. Und die sind total happy zusammen, fahren ständig durch Deutschland. Letzte Woche waren sie in Holland, um ein Betonwerk zu besichtigen und schreiben danach Protokolle zusammen und sind vollkommen gehypt, so voneinander zu profitieren.
Ich möchte vielleicht nochmal kurz auf das Thema Wirtschaftlichkeit zurückkommen. Kortmann ist Mittelstand, ist pragmatisch, ist bodenständig, wenn auch mit Revolution bestückt. Ja. Die Investition in ihre Reise in das Team, ja, die Entwicklung, zahlt sich das für Kortmann aus?
Das zahlt sich sicher für uns aus, weil wir dadurch einerseits ganz klar herauskristallisieren können, wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns. Und die Mitarbeiter können das für sich auch so bewerten. Und wir können das auch im Bewerbungsprozess nutzen. Also ich benenne die Core Values im Bewerbungsprozess und sage dann, hey, lass das mal sacken. Was fühlt dein Bauch dabei? Fühlt sich das gut an, dass du irgendwann sagst, hey, ich bin Revoluzer und ich bin furchtlos? Und ich frage nicht mehr nach einer Genehmigung oder sagst du, oh nee, da wird mir Angst und Bange. Ich will lieber immer eine E-Mail in CC setzen, damit ich abgesichert bin. Ich nenne das Cover Your Ass E-Mail. Wenn mir jemand eine Cover Your Ass E-Mail schickt von unserem Team, dann kriegt er auf jeden Fall Stress mit mir. Also mich darf niemand in CC setzen. Das heißt, so können wir sehr gut auch schon im Recruiting-Prozess aussortieren. Und wir sortieren natürlich auch schon aus, wer spricht uns überhaupt an. Also regelmäßig schreiben mich potenzielle Mitarbeiter an und sagen, hey, ihr seid irgendwie anders, ich muss euch kennenlernen, ich bin ein spannender Bewerber, lass uns mal treffen. Das ist vor diesem Prozess nicht passiert und ich bin auch sicher, dass es auch viele Leute gibt, die unsere Core Values lesen und unsere Reise verfolgen, zum Beispiel über meinen LinkedIn-Account und dann sagen, nee, das finde ich überhaupt nicht spannend und das ist gar nicht meine Mission und da kann ich mich nicht mit identifizieren. Und das ist dann auch gut, weil das schützt uns vor Fehlentscheidungen und schützt auch die Bewerber vor Fehlentscheidungen.
Absolut. Das ist sehr wichtig. Also ich bin ja im Kontakt mit sehr viel Mittelstand. Auch in meiner Zeit als Manager in der Bauproduktebranche habe ich extrem viel mit mittelständischen Unternehmern zu tun gehabt. Und ich glaube, ich darf meine interne Statistik bemühen und sagen, dass viele gerne diese Reise, die sie jetzt so im Flow haben, auch begehen würden, aber sich nicht so richtig trauen. Sie spüren zwar, sie müssen etwas verändern, sie dürfen nicht in dieser Ecke des verstaubten Mittelstandsunternehmens bleiben, sondern sie müssen sich nach vorne bewegen, um wettbewerbsfähig zu sein. Was würden Sie diesen, ja, ich würde mal sagen, Mittelstandskollegen, was würden Sie denen mitgeben wollen? So vielleicht 2, 3 Tipps, wie macht man diese Reise zum Erfolg?
Also erstmal bin ich überzeugt davon, dass der Hauptmanagementfehler ist, den ich auch leider oft begangen habe, zu spät zu reagieren und zu langsam, zu lethargisch zu sein. Also fast bei jeder Entscheidung, die wir getroffen haben in den letzten Jahren, habe ich danach gedacht, wow, das war richtig, hätten wir schon vor einem halben Jahr machen sollen. Und das ist eigentlich schon mal die Grundaussage für jeden, der überlegt, soll ich das tun, soll ich das nicht tun. Ich glaube, wenn dieser Gedanke einmal irgendwie gepflanzt ist, dann sollte man es auch schnell tun. Und es geht in dieser Reise ja auch nicht darum, die Werte und Einstellungen des Unternehmens grundsätzlich umzuändern. Das ist nochmal ganz wichtig. Weil was haben wir getan, um die auszuarbeiten? Wir haben nicht gesagt, ja, wir sind alle ganz langweilig und jetzt in Zukunft wollen wir alle ganz wild werden. Sondern wir haben uns gefragt, wir haben dazu ein Spiel aufgebaut mit ganz vielen Kollegen und haben gesagt, hey, wir stellen uns jetzt mal vor, Es ist hier ein Raumschiff gelandet und da kommt ein Marsianer raus und der sagt zu uns, Jungs, ihr könnt jetzt 5 Leute in dieses Raumschiff stecken von Quarkman und die fliegen mit mir zum Mars. Und die sollen Quarkman am besten vertreten, damit die Marsianer checken, wie ist denn so ein Quarkman. Und dann haben wir das so in uns füllen lassen und haben gesagt, okay, wir schreiben jetzt mal auf, wen würde ich schicken. Ja, das ist ganz spannend dann zu gucken, wer kommt denn dann von dem Team in dieses Raumschiff. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben schon eine große Schnittmenge, komischerweise bei den Leuten, die wir schicken würden. Und dann haben wir nochmal aufgeschrieben, wegen welchen Attributen dieser Personen würden wir die schicken. Ja, und dann sieht man sehr schnell, steht da zigmal, der ist so sozial oder der ist so obrigkeitstreu oder steht da halt, der ist so wild und der hat so viele neue Ideen. Und bei uns kamen halt eher Themen raus wie straßenschlau, furchtlos, Revoluzer etc. Und so haben wir das immer weiter eingedampft und haben daraus dann die Core Values erarbeitet. Und das heißt, wir haben gar nicht gesagt, wir sind A und wir wollen B werden. Wir wollten gar nicht alles umkrempeln, wir wollten das nur mehr betonen und so ein bisschen das Brennglas darauf zeigen lassen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann nicht auch gut nachvollziehen, denn wenn man eine 180-Grad-Wende macht, dann läuft man wahrscheinlich dann gegen die Wand. Ja? Und
ist auch nicht authentisch wahrscheinlich.
Ja, nicht authentisch, verliert seine Mitarbeiter.
Aber es ist schön, das heißt, sie haben eigentlich nur das rausgearbeitet, was eigentlich die großen Pluspunkte schon sind, dieser Mitarbeiter. Und das finde ich, ist großartig.
Ja.
Ich würde gerne nochmal für Ihre Vision sprechen. Die haben Sie ja klar formuliert, die Branche aufmischen und gerne Zukunft des Planeten verbessern mit Beton. Und Sie haben ja wirklich Beton ohne Zement dann entwickelt, eine echte Innovation und haben ja unter anderem auch den Innovationspreis Niedersachsen damit gewonnen. Wie wichtig war dabei das Teamgefühl, diese neue Vision, diese Zusammenarbeit, um das zu schaffen?
Das war super wichtig, weil wenn wir das nicht hätten, dann hätten, glaube ich, sehr viele Mitarbeiter gesagt, das kann eh nicht klappen. Hä, wenn wir da keinen Zement reinpacken, der Zement ist der Kleber in der Betonmatrix, ja? Wie soll das funktionieren? Oder das ist nicht dauerhaft oder wir können es gar nicht verkaufen, weil wir keine Zulassungen dafür haben. Da hätten wir, glaube ich, sehr viel aufbrechen müssen und ich weiß gar nicht, ob eine Organisation dafür die Kraft hat, so viele Widerstände aufzubrechen. Das mussten wir glücklicherweise nicht tun, weil eben unsere Einstellungen, unsere Werte schon so ausgebildet waren. Ich würde eher sagen, dass das Team diese Innovation richtig gefeiert hat und ich schon Stress kriege mit dem Team, weil wir das Produkt noch nicht in der Menge verkaufen können, weil wir noch eine bauaufsichtliche Zulassung dafür brauchen und die noch nicht erteilt wurde. Ja, von daher lief das und lief das auch aufgrund des Teamzusammenhalts.
Ja, das bringt uns eigentlich zum Thema Leadership and Learnings, wenn Sie in die Vergangenheit zurückblicken, Herr Kümpel, was waren Ihre größten Aha-Momente, wenn es um das Thema Führung geht?
Der mit Abstand größte Aha-Moment für mich war auf jeden Fall zu lernen, dass ich nicht jeden Mitarbeiter missionieren kann und dass ich auch nicht jeden Mitarbeiter komplett entwickeln kann. Ich glaube mittlerweile, man braucht Teammitglieder, die ein gutes Grundkonstrukt haben, was halt zu unserem Team passt. Ja, und was auch nicht heißt, wenn das nicht zu unserem Team passt, dass das falsch ist. Aber es passt halt nicht bei uns. Derjenige kann vielleicht ein guter Rugby-Spieler sein oder ein Squash-Spieler, aber nicht in unserem Fußballteam, um das Beispiel jetzt wieder zu bemühen. Ja, und da habe ich auf jeden Fall gelernt, ich kann nicht jeden drehen. Ich kann ganz junge Mitarbeiter entwickeln, wenn ich mir dafür viel Zeit nehme und die eng begleite. Aber ab einer gewissen Entwicklungsstufe ist es sehr schwer, jemanden noch wirklich zu entwickeln, wenn er nicht intrinsisch voll motiviert ist, aus sich heraus da was zu tun.
Absolut. Gibt es etwas, was Sie gerne früher gewusst hätten und was Sie heute anders machen würden?
Also im Nachhinein, wenn ich nochmal eine Zeitreise machen könnte, 11 Jahre zurück, dann hätte ich mir die People-Themen noch schneller vorgenommen und hätte vielleicht da auch noch etwas schneller reagiert. Und ich glaube auch, ich hätte einige Investitionen anders gemacht. Also Henning und ich haben sehr viel investiert in den ersten Jahren. Wir sind aber beides Betriebswirte und keine Bauingenieure oder Maschinenbautechniker. Und da haben wir auf jeden Fall auch Fehlentscheidungen getroffen, dass wir Maschinen nochmal neu kaufen mussten, nochmal anpassen mussten. Oder es vielleicht gar nicht die richtigen Nischen waren, auf die wir uns dann in den ersten Jahren fokussiert haben. Da haben wir in den Jahren danach dann den Weg korrigiert und sind nochmal in eine andere Richtung abgebogen und dann wurde der Weg auch weiter erfolgreicher.
Ich wollte gerade sagen, aber ist das nicht manchmal auch der Weg, der dann entscheidend ist und die Fehler Fehler oder Stolpersteine einfach dazugehören, um sich dann nochmal anders zu entwickeln, eine andere Richtung einzuschlagen und eigentlich eher was Positives ist. Sie sind schon sehr selbstkritisch.
Also definitiv ist das so im Weg, aber es gehört ja dazu, im Nachhinein auch mal zu hinterfragen, hey, was haben wir denn verbockt? Und wir beide sagen uns immer, hey, wir haben unendlich viel verbockt, aber es waren immer 2-3% Entscheidungen mehr richtig als falsch. Und vor allen Dingen gehört es, glaube ich, als Unternehmer dazu, schlechte Entscheidungen schnell wieder zu korrigieren und einzusehen, hey, da habe ich was falsch gemacht, ich habe mich da irgendwo in der Ecke selbst getrieben und da muss ich jetzt wieder raus. Denn wenn ich diesen Weg weitergehe, dann kann das irgendwann das Unternehmen den Kopf kosten und das ist unsere Verantwortung, dass das niemals passiert.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt und ich finde es auch total erfrischend, wie offen, ehrlich, mutig sie sind und wie sie auch mit Fehlern umgehen und dass das irgendwie so ganz natürlich ist. Also ich finde es sehr beeindruckend. Wie geht es denn persönlich mit für Sie weiter? Für Kortmann, was sind die größten nächsten Ziele, Stepstones?
Also wir haben auf jeden Fall eine Guideline für uns festgelegt. In unserer Industrie versuchen fast alle immer größer zu werden. Andere Standorte kaufen, noch eine Kiesgrube kaufen, noch eine Sandgrube kaufen, vertikale Integration, mehrere Standorte, vielleicht sogar in verschiedenen Ländern zu haben. Dann bin ich immer in dem Problem, dass ich der Kostenführer sein muss. Und ich flitze von Standort zu Standort und das wird alles immer stressiger. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eher Porsche als VW sein. Wir wollen eher weniger Umsatz machen und eine hohe Marge und ein hohes EBIT erwirtschaften, als der Größte zu sein und dann nur noch mit der Konjunktur mitzuschwimmen. Und wir haben diese Größe noch. Wir machen jetzt in der Gruppe 35 Millionen Euro Umsatz. Da sind wir schon kein kleiner Mittelständler, aber wir sind halt auch kein richtiges Tankerschiff, wo, wenn ich am Ruder drehe, es 5 Wochen dauert, bis wir unsere Richtung verändern. Und wie wollen wir da weitermachen? Wir wollen Nischen besetzen. Wir besetzen jetzt schon mehrere Nischen und sind da ein sehr anerkannter und erfolgreicher Player. Und das wollen wir weiter so machen. Und kleine Hook für die Zukunft. Wir sind gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln für den Hochbau. Wir sind bis jetzt immer im Spezialtiefbau unterwegs für flüssigkeitsdichte Flächen, für Tankstellen, Chemiewerke, Flughäfen sowie für die Elektromobilität und die Elektroinfrastruktur. Und wir wollen uns da noch weiter diversifizieren und denken, dass wir mit unserer Produktkenne und mit unserem Marketing sehr gut ein neues Produkt im Hochbau launchen können, was dann ein Alternativprodukt zu gebrannten Klinker ist und somit wieder CO2 spart und optisch für Architekten einfach mehr Möglichkeiten bietet.
Und für Sie privat, steht da auch noch irgendwas an persönlich, was Sie gerne mit uns teilen möchten?
Ich bin noch nicht verheiratet und habe noch keine Kinder. Schauen wir mal, ob das nochmal ansteht. Mein liebster Arbeitskollege sagt immer, Julian, das musst du auch noch tun, sonst verpasst du was ganz Tolles. Das stand immer ein bisschen hinten an, weil wenn man sehr viel arbeitet und super viele Projekte hat, dann denkt man da vielleicht nicht passend dran. Das könnte sein, dass das mal ansteht. Und ansonsten möchte ich einfach 3 bis 4 Skiurlaube im Jahr machen und weiter unsere Mission entwickeln.
Großartig, dankeschön.
Also wenn davon bin ich überzeugt, dass viele Firmenlenker im deutschen Mittelstand reflektiert sind, mutig sind und auch mitarbeiterorientiert. Und deshalb mache ich mir um den deutschen Mittelstand keine Sorge. Also ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die offenen Antworten, die ehrlichen Antworten. Ich glaube, da war ganz viel dabei, was unsere Hörer auch inspiriert. Dankeschön.
Ja, also wirklich, das war sehr erfrischend. Ja, das war mal ein ganz anderes Gespräch, finde ich. Weil so viel Ehrlichkeit, dazu muss man auch stehen können. Ne? Und man muss ja auch den Gegenwind dann ertragen, der dann manchmal kommt.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Ja, Jörg auch, dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es ja immer alle 2 Wochen, immer am Freitag. Abonnieren Sie uns am besten, damit Sie auch keine Folge verpassen. Und alle weiteren Infos gibt es unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.